Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuseher, wir begrüßen euch zu unserem Blockbuster Bild. Dies ist der dritte Teil zu unserem Bildblock aus der Sendereihe Gesagt, Gedacht.
Im zweiten Teil von diesem Sendeblock haben wir uns hauptsächlich mit Wittgenstein auseinandergesetzt und seinen Theorien über das Bild. Der Mensch, der vorher gesprochen hat, heißt Manuel Schleiffelder. Und Wittgenstein hat sich im Manuskript 115 hauptsächlich mit der Problematik des Wiedererkennens und dem Bild bzw. der Problematik des Gedächtnisses und des Bilds auseinandergesetzt. Unter anderem in leichter Anlehnung an Rotkäppchen, wobei woraus sich auch der animalische Block in dieser Sendung erklärt, der hauptsächlich aus dem Wolf besteht. Und ich übergebe.
Danke, Fritz Penkner. Der erste Teilblock unserer Miniserie handelte von globalen Zugängen zum Bildbegriff und Zugangsweisen bezüglich Bildern und was alles Bilder sein können. Im Gegensatz dazu wird die heutige Sendung etwas spezieller ausfallen.
Der dritte im Bunde ist somit Edwin Glasner.
In unserer heutigen Sendung werden wir uns also noch 3 bis 4 Ebenen tiefer begeben und auch noch etwas unter der Bildoberfläche zu schürfen beginnen. Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, wird es also in unserer heutigen Sendung um Jacques Lacan gehen. Dazu haben wir Frau Ulrike Kadi eingeladen. Sie hat uns informell und wissenschaftlich unterstützt, was Jacques Lacan und seine Theorie zum Bild oder seine Umgangsweise mit dem Bild anbelangt. Und diese Sendung wird mit dem grünen Block beginnen. Das ist der allgemeine Block, der wird circa die ganze Sendung umfassen, aber fällt noch in kleinere Teile auseinander.
Bisher haben wir uns mit allgemeinen Theorien zu Bild, allgemeinen Theorien zum Bildbegriff bzw. allgemeinen Theorien zur Abbildung auseinandergesetzt in Bezug auf Personen wie Ludwig Wittgenstein, Goodman, Flint Shear, Richard Wolheim. Jetzt beginnen wir mit einem Lacan-Block.
Let's go.
Als erstes einmal ist von Lacan her zum Bild zu sagen, dass es ihm nicht in erster Linie um eine Theorie des Bildes geht, sondern um eine Theorie des Subjekts. Das Bild hat unterstützende Funktion für ihn, um etwas über die Genese des Subjekts zu sagen. Wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen Image und Tableau. Image jetzt in seinem psychogenetischen Sinn. Tableau geht dann schon wieder hinüber in ein, also Tableau heißt gemaltes Bild auf Französisch, in einen Bereich, wo man über eine allgemeine Theorie des Bildes sprechen könnte, die aber auch dort nicht erreicht oder auch gar nicht anstrebt. Ganz allgemein über Bilder spricht er erst in seinem 11. Seminar, das ist 1964, über die 4 Grundbegriffe der Psychoanalyse, so heißt das Seminar. Wobei ganz witzig ist, dass das erste Seminar, das er nicht in einem Krankenhaus hält, nicht in St. Anne, sondern in der École Supérieure, École Normale Supérieure. So. Und zwar gibt es da 4 Sitzungen über Auge und Blick. Und das Interessante daran ist, dass er sich dort ganz stark mit Sartre und Merleau-Ponty auseinandersetzt. Das heißt, es geht ihm um ein Verhältnis zwischen Auge, Blick, Bild. Was er herauszuarbeiten versucht, ist die Vorgängigkeit eines Angeblicktwerdens, eines anonymen Angeblicktwerdens aus der Welt. Und daraus erst entstehen dann Bilder. Da findet sich die Geschichte vom Petit Jean, Hänschenklein, wenn man es wörtlich sagen würde, ein kleiner Bub, der mit Lacan zusammen in einem Fischerboot in der Bretagne unterwegs ist, weil die tragische Dimension die ist, dass der dann später an Tuberkulose umkommt und das sagt Lacan auch an der Stelle. Und dieser Petit Jean zeigt auf eine Sardinenbüchse, die sich auf dem Wasser dort irgendwo befindet und in der sich die Sonnenstrahlen so spiegeln und sagt zu Lacan, siehst du diese Büchse? Sie sieht dich nämlich nicht. Also sie sieht dich nicht. Er sagt nicht, sie sieht dich nämlich nicht, sie sieht dich nicht. Wobei da im Französischen noch wieder so ein Gegenüber von voir, von sehen und regarder, schauen, zum Tragen kommt. Wobei regarder, wenn man es entschärfen wollte, auch heißen kann, betreffen. Also sie betrifft dich nicht. Aber ich würde doch eher, und da bin ich nicht allein, ich würde doch dabei bleiben, dass es wirklich um Schauen geht und um die Beschreibung dieses anonymen Blicks von außen. Lacan selber gibt in dem Setup ein Bild ab und gleichzeitig zeichnet sich auf seinem Augenhintergrund ein zweites Bild auf. Also es ist ein Gegenüber von zwei Bildern. Lacan ist im Bild und das Bild ist in ihm. Dieser Chiasmus-Verflechtung, das ist so eine Merleau-Ponty-Figur, von Sehen und Gesehen werden, auf das dürfte es ihm da sehr ankommen.
Ja, damit aber jetzt das Hänschen klein nicht so allein durch die Welt geht mit seiner Theorie, werden wir ihm vermutlich nicht das Rotkäppchen an die Seite stellen. Das haben wir schon anderweitig gemacht. Aber es ist schade, dass der kleine Jean Lacan nicht ein bisschen stärker in die Richtung getrieben hat, das Tableau oder das Gemälde zu analysieren oder sich mit dem ein bisschen genauer zu befassen, weil das an und für sich von den Bild- oder Abbildtheorien her ein interessanterer Zugang wäre für uns. Lacan hat sich eben sehr stark mit dem Spiegelbild auseinandergesetzt oder mit dem Spiegelstadium, von dem wir noch hören werden, zu dem wir noch kommen werden, oder eher die Frocadi. Und das Spiegelbild ist aber kein Gemälde oder Tableau in dem Sinn, weil es brennt sich zum Glück das Spiegelbild nicht in den Spiegel ein. Es wäre eine riesige Spiegelverschwendung, wenn man den jeden Tag am Morgen wegwerfen müsste. Und
im nächsten Teil kommen jetzt etwas technischere Aspekte von Bild zur Geltung, womit wir hoffentlich etwas besser zu handeln wissen.
In diesen vier Sitzungen kommt Lacan dann auf die Zentralperspektive zu sprechen und damit sind wir dann eigentlich erst bei dem, was unter Bild im strengeren Sinn läuft. Und für Lacan ist das aber schon eine Verminderung seines Anspruchs, weil er sagt, dieses Bild, worum es da dann geht, das ist ein objektiviertes Bild. Das ist ein Bild, bei dem der Schauende, der Sehende keine Rolle mehr spielt. Also es entsteht in der Zentralperspektive ein Bild, für das es unerheblich scheint, ob es gesehen wird. Statt dem vorher so entscheidenden Gesichtssinn geht es nur noch um eine Verortung. Zur Zentralperspektive dazu kommt dann die Frage der Anamorphose. Anamorphose, verzerrte Darstellung, wenn man das einfach übersetzen wollte. Und da gibt es das berühmte Bild von Holbein, die Gesandten, über das Lacan auch in dem Seminar spricht, wo, wenn man von vorne, also genau in einem 90-Grad-Winkel auf das Bild schauend steht, eine Struktur auftaucht, die man einfach nur verzerrt erkennt. Und nur wenn man zur Seite tritt, sieht man, dass es ein Totenschädel ist. Und die Anamorphose, das ist kunstgeschichtlich ein bekannter Topos, wird üblicherweise als ein Sonderfall der Zentralperspektive dargestellt. Also die Zentralperspektive ist das Entscheidende, die Anamorphose kann man daraus erklären. Lacan versucht das Umgekehrte. Man steht eigentlich immer schräg und versucht sich dann einen Sonderfall einer Zentralperspektive zu suchen.
كبروا عمتاتن ينقرع الكبروا ستينكا ونا قدام كال جورو
sind wir mitten im Technikblock angelangt. Hiermit werden wir aus unserer Perspektive noch ein paar andere Theorien zu Perspektive erläutern, um sie mit den Ansichten Lacans zu kontrastieren.
Und damit wir jetzt im mittlerweile schon dunkelgrünen Block, der einen fast schon mittleren Teil des allgemeinen Blocks ausmacht, angelangt sind, werden wir jetzt die Perspektive von Gombrich zur Perspektive ein bisschen erklären. Nämlich also für Gombrich ist ja die Zentralperspektive, wie sie schon heißt, auch ansonsten sehr zentral. Er betrachtet die ganze abendländische Kunstgeschichte, hauptsächlich die abendländische Kunstgeschichte fast ausschließlich als eine Bewegung hin zu einer möglichst großen Illusion in der Kunst, vor allem in der Malerei oder hauptsächlich in der Malerei. Und das Faktum, dass für ihn diese richtige Illusion erst ermöglicht, ist die Perspektive. Und der große Knackpunkt hier ist natürlich in der Renaissance anzusiedeln. Und wenn man schon von der Zeit spricht, es ist doch interessant, dass Gombrich, ich glaube 1956, Art and Illusion geschrieben hat, indem er eben diese Theorie niederlegt. Und das ist zwar nicht genau, aber ungefähr auch die Zeit, in der Lacan diese Theorien entwickelt hat. Das wichtige Paradigma für Gombrich ist eben, dass die Perspektive die einzig und wirkliche objektive Wirklichkeitsabbildung ermöglicht und sozusagen die Perspektive in der Malerei das darstellt, wie wir auch wirklich sehen.
Also nochmal zusammengefasst könnte man sagen, dass der Kontrast genau dort anzusetzen ist, wo Lacan aus dem subjektiven Schwerpunkt heraus eine individuelle Perspektive oder einen individuellen Zugang zum Bild favorisiert, im Gegensatz dazu Theorien, die die Abbildung im Bild unterstreichen, durch eine Vereinheitlichung, eben durch die Zentralperspektive, einen objektiven Blickwinkel herstellen.
Das heißt, Gombrich vertritt im gewissen Sinn eine Autokratie der Perspektive, die insofern auch wieder ein bisschen schräg steht zur Lacanschen Perspektive der Perspektive. Und die These von Gombrich ist auch nicht sehr lange unwidersprochen geblieben. Der erste wirklich große Einspruch kam 1968 von Nelson Goodman in Languages of Art. Und er hat dort auch nicht nur mittels eines geometrischen Beweises, sondern auch über andere Argumentation nahegelegt, dass die Zentralperspektive eigentlich eine sehr künstliche Konfiguration ist und keineswegs als objektive Wirklichkeitsabbildung gelten kann. Aber nachdem die Universitäten ja jetzt auch unter dem großen Leistungsdruck stehen und auch evaluiert werden und wir uns auch selber evaluieren und überhaupt vermutlich unsere Lacan-Sendung auch großartig evaluiert wird, damit sie dem offiziellen Wissenspotenzial der Universität dann auch in der Bilanz eingereiht wird. Wir stehen unter einem Druck und können uns vieles nicht mehr leisten.
Darum müssen wir jetzt etwas sparen und da Fritz sowieso schon mit Frau Kadi gesprochen hat, werden wir das jetzt einfach einspielen.
Sozusagen seine Ansicht der Zentralperspektive entwickelt die der Lacan wirklich konkret aus der Kunst oder aus dem Holbein-Gemälde oder aus dem heraus oder
Die entwickelt er aus einer Skizze, wo er das Subjekt vor eine Linie stellt. Das Subjekt ist ein Punkt, die Linie ist das Bild. Und da werden Sehstrahlen hin und her geschickt.
Das Lustige an unserer Kombination von Goodman und Lacan ist, dass beide der Ansicht sind, dass die Zentralperspektive nicht der natürliche Weg des Sehens ist. Also Goodman nimmt da das Beispiel des Fotoapparates.
Also genau genommen verwendet Goodman dieses Beispiel nicht, aber das konfigurative Setting entspricht in etwa dem einer Fotografie.
Der ja uns auf dem fertigen Bild dann ja eine Zentralperspektive liefert. Man muss bedenken, dass durch den Fotoapparat schauen so ist wie mit einem Auge schauen, also bei herkömmlichen Derivaten zumindest. Fritz schaut sehr gut aus und ich werde jetzt eine Auktion machen und schauen, wie er aus der Zentralperspektive ausschaut.
Genau, das ist nämlich notwendig für eine Zentralperspektive, dass ein Auge geschlossen ist, man einen gewissen Abstand zum Objekt hat und dass man auch in dem richtigen Winkel zum Objekt ist und insofern ist die Perspektive wirklich immens künstlich und es ist auch lustig, dass quasi fast eine ähnliche oder selbe Kritik von verschiedenster Seite kommt, nämlich einerseits von der knallhart analytischen Philosophie von Nelson Goodman und von der psychoanalytischen, poststrukturalistischen Theorie von Lacan, die sich gegenseitig wohl kaum ihre Thesen in irgendeiner Weise unterschrieben hätten oder auch nur irgendwie. Und es ist aber eben nicht nur das Geometrische mit den Sehstrahlen und so, sondern eben auch, weil wir, also Manuel sieht mich immer noch mit zwei Augen an, das heißt, er kann mich nicht in Perspektive sehen. Er wird mit seiner natürlichen menschlichen Wahrnehmung Vorlieb nehmen müssen.
Diesbezüglich hat ja M.C. Escher in seinen Bildern die Zentralperspektive wieder ad absurdum geführt und gezeigt, dass man eine Widerlegung der Zentralperspektive auch auf einem ganz speziellen Weg parodieren kann.
Also nicht nur Escher hat das quasi bis zum Exzess getrieben und zieht uns in die verschiedensten objektiven Wirklichkeiten hinein, aber über das Ganze hat sich schon im 18. Jahrhundert Hogarth lustig gemacht in England und wir machen uns natürlich nicht drüber lustig. Aber interessant ist trotzdem auch, dass für Lacan das Ganze ja nicht so funktioniert, dass er eben eine Theorie des Bildes oder der Kunst anstrebt, wie es Gombrich macht, der sich also explizit mit Perspektive und Kunst, oder auch Nelson Goodman, das Buch heißt Languages of Art, die sich eben mit Kunst auseinandersetzen, sondern Lacan irgendwie diese Schrägstellung zum Bild oder diese Dezentralisierung mehr als Metapher versteht, als zum allgemeinen Zustand des Menschen.
Diesbezüglich ist noch zu sagen, dass die analytische Philosophie also mit der Psychoanalyse eigentlich gar nichts zu tun hat, und wir können uns selbst auf die Schulter klopfen, dass wir sicher welche der Ersten sind, die hier einen Konnex herstellen wollen.
Wobei wir natürlich Richard Wolheim nicht so nahe treten wollen, der ja explizit in sehr viel über Psychoanalyse und Philosophie arbeitet und eben Psychologie, Philosophie und Kunst
auf analytischer Ebene verbinden möchte.
Insgesamt könnte man vielleicht also sagen, dass hier Parallelen zwischen den beiden Blöcken bestehen. Das bezieht sich auf die beiden Lager analytische Philosophie versus Psychoanalyse. Vielmehr interessant ist dabei aber auch, dass die Anamorphose, also die Schrägstellung zum Bild, mehr vielleicht gar nicht so direkt vergleichbar ist mit dieser objektiven Zugangsweise und der Zentralperspektive, sondern vielmehr vielleicht Metapher ist, wenn wir das richtig verstanden haben, bezüglich der allgemeinen Befindlichkeit
des Menschen in Bezug auf die Welt. Und Lacan spricht ja auch davon, dass die Zentralperspektive keine natürliche Wahrnehmung ist, sondern schon ein objektiviertes Bild.
Ja, aber
die Punkt zu Punkt, es gibt beim Lacan so eine Definition des Bildes, wo er sagt, ein Bild ist nichts anderes als eine Punkt-zu-Punkt-Zuordnung von Raum, Relief auf Abgebildetes, also vom Raumrelief des Abgebildeten auf eine Oberfläche der Abbildung. Aber das ist die Definition, die ja eben der Zentralperspektive mit unterschiebt, und wo er schon sagt, das ist ein objektiviertes Bild und das ist ein Bild, das befreit ist von den Erfahrungen des Sehenden, der Sehenden.
Danke, Frau Kadi.
¿Sabes lo que te digo? Te voy a dar un poquito de sabor y empieza así.
Hey, con ese bórate, porque viene la jura. Siempre carga busca, buscando a la más filosa clica. La famosa Cypress Hill rifa. Todos los matosales están en la calle. Mírense, cabrones, si me ven manejar. Con los que me junto, con un Magnum quebrando unos puntos. Puro cholo loco, empaca cromo y te llenamos el saco de plomo. ¿Cómo te puedo hacer entender? 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 ¿Cómo te puedo hacer entender?
No le pongo mente a esto, pendejo. No voy a gastar tiempo, yo te dejo, yo no de hueco. Mira, mi dos cañones, tumbo los cabrones.
Tráiganme la acción, yo les traigo atacazón. Mis palabras son ataques sin razón. Pa' tu satélite visión, enseñaste un violenta ciclón. Hago un ejemplo de todos los pendejos.
Y te dejo todo chueco.
La chota entró a mi cantón. Un matón, narco, pistolón. Cúbrete, güey, o te mato. Fuente siempre quebra el más macizo vato. No quise a matarlo, pero sí lo hizo. Cuerpo en el piso.
Te dejo todo chueco.
¿Cómo te puedo hacer entender?
Fuck it, just kill a man.
hierba verde, a veces tumbo gente. Dí que un maníaco quiera tu carro. ¿Crees que la chota te va a hacer un paro? No, creo que te vas a parar y comenzar a cuestear, disparar. Llueve, puro fierro, y te deja todo chueco. ¿Cómo me vas a entender si balazos no te han oído? ¿Entiendes lo que digo cuando están en matón? Cerro tu cantón, por aquí se pone cabrón. Con el dinero, vario peleonero, muchas veces robos dejan entierro. ¿Cómo te puedo hacer entender? ¿Cómo te puedo hacer entender? ¿Cómo te puedo hacer entender?
Nach der Musik kommt an und für sich immer der Werbeblock, der jetzt in der ungefähr türkis-blau-grünen Phase steckt. Nach dem Werbeblock werden wir dann Lacan immanent wieder etwas weitergehen und die Frau Kali wird etwas zum Spiegelstadium erzählen. Und jetzt grünes Licht für den Werbeblock.
Da-da-da, da-da-da. Wie Sie es bereits gewöhnt sind, empfehlen wir Ihnen die Audiothek des Instituts für Philosophie, audiothek.philo.at.
Das muss für jeden braven Hausmann, jede Hausfrau und überhaupt alle Menschen auf dieser Welt.
Hier können Sie dann, wenn Ihnen unsere Sendung wie immer überaus gut gefallen hat, diese noch einmal downloaden oder streamen.
Und sie hören sich viel besser an als herkömmliche Philosophie-Radiosendungen.
Wenn Sie sich also einsam fühlen, spiegeln Sie sich in audiothek.philo.at.
Und natürlich, was man immer braucht, am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr, frisch aus dem Netz,
die neue Wittgenstein-Vorlesung.
Dies ist ein Live-MP3-Stream, den Sie unter webcast.philo.at/8000 mit Ihrem Real Player oder Winamp sich direkt auf Ihren Computer streamen können.
Also von Herbert Rachowitz, die Wittgenstein-Vorlesung mit viel, viel Bild dabei, direkt frisch aus dem Netz.
Aber nur mehr bis 30. Juni, jeden Donnerstag, von 17 bis 19 Uhr, im Netz. Hören Sie sich das an, meine Herren.
Da-da-da, da-da-da. Hiermit das Ende des mittlerweile beinahe türkisroten Werbeblocks.
Und weiter geht es jetzt wieder mit Informationen zu Lacan.
Was Lacan speziell an Bildern interessiert, es interessieren ihn zwei Dinge. Das eine ist das Verhältnis von Betrachterin, Betrachter zum Bild. Und das zweite, und jetzt im Zusammenhang mit dem Spiegelstadium noch wichtigere, ist die Verwandlung, die durch ein Bild mit einem Subjekt passiert. Also es geht ihm einerseits um eine Anthropologie des Bildes, andererseits um die Funktion des Bildes in der Psychogenese des Subjekts. Ganz wichtig dabei ist, dass sich das Spiegelbild von anderen Bildern dadurch unterscheidet, dass es auf jeden Fall ein Körperbild ist. Das Spiegelbild eines Menschen ist immer ein Körperbild. Und die Frage von dem zerstückelten Körper kommt ja dann im Spiegel, in der Beschreibung des Spiegelstadiums auch hinein, das sage ich aber dann. Zur Frage der Anthropologie des Bildes. Die ersten Bilder sind Totenmasken, sagt er im Rom-Vortrag. Also Bilder machen jetzt im Verhältnis zum Tier den Menschen zum Menschen. Tiere haben keine Grabbilder. Ganz wichtig in seiner Auseinandersetzung mit Bild ist das Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Also die Anthropologie des Bildes heißt, dass er die andere Funktionsweise von Bildern beim Menschen beschreiben möchte. Und dass die Identifikation mit dem Bild, die es in entfernter Weise ja wohl auch bei Schimpansen gibt, offensichtlich anders funktioniert. Das Spiegelstadium selber hat er von Henri Vallon übernommen, einem französischen Biologen, der das für Schimpansen beschreibt. Die kann man in einem gewissen Alter vor einen Spiegel setzen und sie werden sich relativ rasch von dem Bild wieder abwenden. Das Menschenjunge, so wie Lacan an der Stelle sagt, reagiert hier anders. Das wendet sich nämlich nicht ab, sondern im Alter zwischen 6 und 18 Monaten kommt eine freudige Begrüßung, eine jubilatorische Reaktion auf dieses Bild. Und Lacan sagte zunächst ironisch, im Gegensatz zum Schimpansen erkennt das Kind nicht, dass es nicht es selbst ist in dem Bild. Während der Schimpansen sofort merkt, das ist nur ein Bild und sich abkehrt, verwechselt das Kind sein eigenes Spiegelbild mit sich. Und daraus entsteht diese Jubelreaktion. Das heißt, das Spiegelbild hat eine Funktion, die dazu dient, ein Verhältnis zwischen Innenwelt und Umwelt herzustellen. Lacan schreibt da von dem motorisch noch völlig ungelenken Kleinkind, das sich mit Hilfe des Bildes über seine eigene Ungelenkigkeit hinwegtäuscht. Die Beziehung des Menschen zu seiner Umgebung ist gestört durch eine, wie er sagte, Hissance, ein Aufspringen zwischen Innenwelt und Umwelt, eine ursprüngliche Zwietracht im Innern. Das kann man jetzt mit der Vorstand durchaus auch weiterführen, bis hin zu sowas wie Vorahnung, dass man sterblich ist oder so. Und diese Erfahrung einer inneren Unzulänglichkeit, das schlägt über, so sagt das Lacan, auf eine Antizipation, eine Vorwegnahme einer Ganzheit. Einer Ganzheit des eigenen Körpers, die so für das Kind selber überhaupt nicht erfahrbar ist. Es entsteht dabei ein Phantasma im weitesten Sinn, bei dem der Körper, der vorher für das Kind als ein zerstückelter, weil nicht koordinierter, nicht kontrollierbarer vorhanden ist, dieser Körper in eine, wie Lacan sagt, orthopädische Ganzheit verwandelt wird. Also es nimmt sich das Bild wie ein, er sagt, Trott-BB, so ein Gerät, in das man kleine Kinder hineinsetzt, damit sie stehen können, obwohl sie noch gar nicht stehen können. Wichtig ist dabei, dass sowas wie eine wahnhafte Ganzheit, eine wahnhafte Identität entsteht. Weil das Kind bleibt ja motorisch ungelenk. Das heißt, diese Identifikation enthält von vornherein schon Momente von Alienation, Verfremdung. Das Kind sieht sich als es selbst. Es sieht sich ein zweites Mal, es verdoppelt sich. Aber gleichzeitig bleibt ein Rest, der nicht aufgeht, was zu einer Erfahrung von einer vorgängigen Spaltung führt. Das heißt, das Ich ist im Spiegel schon ein wenig ein anderer.